Wir machen weiter in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und heute kommen wir zur Apostelgeschichte Kapitel 7 und lesen zusammen die Verse 9 bis 16. Lasst uns dazu aufstehen, wenn ich uns Gottes Wort vorlese. Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 9 bis einschließlich 16. Hier heißt es in Gottes Wort: Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Jakob zog nun nach Ägypten hinab und starb, er und seine Väter. Und sie wurden nach Sichem hinübergebracht und in die Grabstätte gelegt, die Abraham für eine Summe Geld von den Söhnen Hamors in Sichem gekauft hatte. Soweit Gottes Wort. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist unser gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für uns, deine Schafe. Wir preisen dich, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und darum wandern wir auch im Tal der Todesschatten, so fürchten wir kein Unglück. Denn wir wissen, du, der Auferstandene, du bist bei uns. Und dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns. Und wir danken dir, dass du uns ein weiteres Mal heute in dein Haus, das Haus des Herrn, geführt hast. Dass du uns geleitet hast zu deiner Gemeinde. Und wir bitten dich, dass du, unser treuer Herr, uns tröstest durch dein wunderbares Wort. Durch die heilige Schrift bitten wir dich, dass du uns weidest auf einer grünen Aue und uns führst zu frischem Wasser heute Morgen. Erquicke unsere Seele durch dein Wort, Herr, das bitten wir dich. Wir danken dir, dass du es tust, dass du unsere Seelen leitest auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir wollen deine Stimme hören und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir zu folgen. Wir bitten dich, segne uns durch dein Wort. Zu deiner Ehre beten wir das, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir kommen heute zu dem zweiten Teil von Stephanus' Predigt, die er einst hielt vor dem obersten Gerichtshof der Juden. Zur Erinnerung, Stephanus war angeklagt, und zwar zu Unrecht. Ihm wurde vorgeworfen, er sei ein falscher Zeuge, er sei ein Rebell gegen Gott und seine Gebote. Und darum war Stephanus in großer Gefahr. Die Situation war tatsächlich lebensbedrohlich. Und wir sehen dann am Ende von Kapitel 7, am Ende der Anhörung von Stephanus wird er tatsächlich brutal ermordet. Der treue Zeuge von Jesus Christus, der die Wahrheit gepredigt hat, wird brutal ermordet. Durch Steinigung. Und man könnte sich fragen, wenn man diesen Text liest, wo ist eigentlich Gott bei alledem? Stephanus predigt doch die Wahrheit Gottes, er ist doch ein treuer Zeuge Gottes. Und Gott lässt einfach so zu, dass sein treuer Diener verfolgt, falsch angeklagt, bedrängt, hingerichtet wird? Hat Gott den Stephanus vielleicht vergessen? Wo ist Gott bei alledem in diesem Todesleiden von Stephanus? Nun, die Antwort finden wir in Kapitel 7 dann am Ende, während Stephanus ermordet wird. Da heißt es ab Vers 54, als sie aber dies hörten, also die ihn anklagten, wurde ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen Stephanus. Da Stephanus aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel oder die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Also hat Gott den Stephanus vergessen? Nun, hier sehen wir, dass die ganze Dreieinigkeit dem Stephanus nahe war. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Er hat seine Augen festgerichtet auf die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Und normalerweise heißt es überall in der Bibel, Jesus Christus sitzt zu Rechten Gottes. Aber hier steht er. Das zeigt, er ist voller Anteilnahme dabei. Er bleibt nicht ruhig sitzen. Er ist bei Stephanus in diesem Moment und er ist bereit, ihn voller Liebe zu begrüßen, wenn er zu ihm kommt. Seht ihr das? Die Steinigung von Stephanus lehrt uns, dass Gott mit den Seinen ist, selbst wenn es so aussieht, als hätte er sie verlassen. Hier auf der Erde hat Gott uns niemals die Abwesenheit von Leid versprochen, aber dafür seine trostreiche Anwesenheit inmitten allen Leidens. Das ist das, was wir hier bei Stephanus sehen. Stephanus wusste das, Stephanus erlebte das und in seiner Predigt sagte er das auch, indem er nämlich seinen Anklägern vorwirft, das habt ihr doch seit jeher mit allen Propheten gemacht. Ihr habt sie verfolgt und ihr habt sie getötet. Und dennoch war Gott mit ihnen. Stephanus konnte sich sicher sein hier inmitten seines Leidens. Auch wenn alle Menschen gegen mich sind, der Herr ist mit mir. Ein Mann, der das auch erlebte, war Josef. Stephanus begann ja seine Predigt mit Abraham, jetzt fährt er fort und spricht über Josef. Und wir können viel von der Geschichte von Josef lernen. Du kannst viel von der Geschichte Josefs lernen. Viele wichtige Wahrheiten, trostreiche Wahrheiten. Und ich möchte heute Morgen einmal drei Lektionen nennen, die wir aus dem Leben Josefs lernen können. Drei Lektionen. Das erste, was du von Josef lernen kannst, ist: Gott ist mit dir, selbst in der Not. Gott ist mit dir, selbst in der Not. Das heißt hier in Vers 9, und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, Gott aber war mit ihm. Was erlebte Josef? Nun, er war gerade mal 17 Jahre alt. Seine Brüder, wir lesen das im ersten Buch Mose, hassten ihn, grüßten ihn nicht einmal mehr. Josef hatte einen prophetischen Traum, dass eines Tages seine Brüder vor ihm niederfallen werden. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Sie waren sowieso schon eifersüchtig auf ihn. Nun, sie planen, ihn umzubringen, diesen jungen Mann. Doch dann verkaufen sie ihn heimlich als Sklave. Überlegt euch das einmal. Von der eigenen Familie verraten. Von der eigenen Familie so hintergangen. Gewalt durch Familienmitglieder, von den engsten Vertrauten. Ein Stück weit erlebte das Stephanus auch. Er beginnt ja seine Rede mit Väter, Brüder. Das heißt, von seinen eigenen, von seinem Volk wird auch Stephanus verraten. Es treten falsche Zeugen auf. Aber hat Gott den Stephanus verlassen? Nein. Hat Gott den Josef verlassen? Nun, er hätte sich das fragen können. Als er dort in der Grube saß, von seinen Brüdern verraten, verlassen, oder als er dann auf dem Weg war, als Sklave verkauft. Er hat sich fragen können, hat Gott mich verlassen? Aber nein. Wie es heißt in der Schrift, der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und ich will nicht von dir weichen. Darum konnte Josef getrost sagen, wie es heißt im Psalm 118, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Hast du das jemals erlebt, dass du unfair behandelt wurdest in deinem Leben? Vielleicht sogar von den engsten Vertrauten, von deiner Familie lieblos und ungerecht behandelt wurdest? Oder von deinem Arbeitgeber? Oder hast du Enttäuschungen erlebt? Erlebst du Tragödien? Fühlst du dich alleine gelassen, von Menschen verlassen? Glaubst du manchmal, Gott hat dich verlassen oder im Stich gelassen? Und das Leben von Josef lehrt uns, wie wir mit Enttäuschungen, Trauer, Tragödien, Ungerechtigkeiten oder sonstigen Bedrängnissen umgehen können, sie durchstehen können, ohne bitter und böse zu werden mit Gott. Sondern in aller Demut alles aus Gottes Hand annehmen, was auch immer uns begegnet. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, Gott aber war mit ihm. Was auch immer du durchmachst, in welche Leiden du auch immer kommen möchtest, mögest, Sei deine Erfahrung noch so bitter oder noch so schwer, sei dir gewiss, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Liest man die Geschichte von Josef im ersten Buch Mose, solltet ihr einmal zu Hause machen, achtet mal einmal darauf, wie häufig dort gesagt wird, dass Gott mit Josef war. Gott war da. In welcher schlimmen und aussichtslosen Situation Josef auch kam. Wisst ihr, Josef war mindestens 2 Jahre lang im Gefängnis. Gott war mit ihm. Es war nicht leicht für Josef, es war auch nicht leicht für Stephanus, aber Gott war mit ihm. Gott verspricht dir hier auf Erden nicht die Abwesenheit von Leid, er verspricht dir aber seine trostreiche Anwesenheit inmitten des Leidens. Gott ist da, er ist mit dir, wenn du Dinge durchlebst und er hat dich nicht vergessen. Er ist da. Das ist das Erste, was wir hier lernen wollen von Josef. Das Zweite ist, Gott ist es, der die Wendungen in unserem Leben in der Hand hat. Gott ist es, der alle Wendungen in deinem Leben in der Hand hat, selbst gute, selbst schlechte Wendungen. Alles ist in seiner Hand. Das heißt hier ab Vers 9, Gott aber war mit ihm und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vom Pharao, dem König von Ägypten und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und seinem ganzen Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Speise. Schauen wir uns das Leben von Josef an, dann sehen wir ein Auf und Ab. Es gibt da zahlreiche völlig unerwartete Wendungen in der Geschichte Josefs. Und mal sieht es gut aus für ihn, mal schlechter, mal denkt man, jetzt läuft's richtig gut, dann geht's wieder bergab, dann wird's dunkel, dann gibt's wieder einen Lichtblick, dann wendet sich das Blatt wieder und so weiter. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass es nicht immer gleich läuft, sondern dass es unvorhergesehene Wendungen gibt. Dinge verändern sich und zwar nicht immer zum Guten. Aber schau einmal das Leben von Josef an und du wirst sehen, alle Wendungen, die uns in unserem Leben begegnen, sie kommen aus der unsichtbaren Hand Gottes. Gott war es, der all das lenkte und leitete im Leben Josefs. Und noch einmal, Josef ging es nicht gut im Gefängnis. In Psalm 105 lesen wir zum Beispiel, Gott rief eine Hungersnot über das Land herbei, Gott war das also. Jeden Brotstab zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Also Gott sendet einen Mann, er wird als Knecht verkauft. Sie zwängen seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Also wir erfahren hier, wie es Josef im Gefängnis ging. Bis zu der Zeit, ja bis wann? Da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte oder ihm wieder Recht verschaffte. Gott hat all die Wendungen in dem Leben Josefs in seiner Hand. Josef hat das verstanden, wir lesen das noch später an mehreren Stellen. Aber weißt du, das ist eine allgemeine biblische Wahrheit, die du unbedingt dir zu Herzen nehmen musst. Gott ist es, der die Wendungen deines Lebens in der Hand hat. Jesus sagt doch selbst in Matthäus Kapitel 10, werden nicht 2 Sperlinge, also 2 kleine Vögel, für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel wertvoller als viele Sperlinge. Nicht einmal ein unbedeutender Vogel fällt zu Boden, ohne dass Gott es so bestimmt hat. Wie viel mehr wird Gott denn den Weg eines Menschen lenken? Wir lesen das an so vielen Stellen. Ich lese einmal ein paar vor. In Jeremia Kapitel 10, da heißt es, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. Habt ihr das gehört? Sprüche 20. Vom Herrn sind die Schritte des Menschen oder des Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seine Wege verstehen? Sprüche 16. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn stande. Oder wie heißt es in 1. Samuel Kapitel 2? Der Herr tötet, Der Herr macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm, der Herr macht reich, er erniedrigt, er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihnen unter den Edlen zu setzen. Und der Thron der Ehre lässt er ihn erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch seine eigene Kraft. Seht ihr das? Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift von Anfang bis Ende. Gott hat alles in seiner Hand. Eine der ältesten nachbiblischen Schriften von Christen, die wir haben, ist die Didache. Und in der Didache heißt es, was dir auch Schlimmes zustößt, nimm als gut auf. Du weißt ja, dass ohne Gott nichts geschieht. Seht ihr, das war das Verständnis der ersten Christen. Die ersten Christen hatten verstanden, was auch immer mir begegnet in meinem Leben, was es auch für Wendungen geben mag, ich bin mir gewiss, Gott hat alles in seiner Hand. Einem Kind Gottes widerfährt nichts, hör mir gut zu, einem Kind Gottes widerfährt nichts, was nicht zuvor den Filter von Gottes grenzenloser Liebe passiert hat. Einem Kind Gottes passiert nichts. Josef glaubte das von Herzen. Aber, Achtung, auch wenn Gott alles lenkt und leitet nach seinem Plan, macht er sich dabei nie schuldig. Er sündigt dabei niemals. Die Bibel lehrt uns, dass Gott die Fähigkeit hat, in seiner großen Weisheit, selbst das Böse so in Bahnen zu lenken, dass es am Ende zum Heil und zum Segen für seine Kinder dienen muss. So etwas bekommt nur Gott hin. Und das führt uns jetzt zur dritten Wahrheit, die wir lernen wollen. Was auch immer uns durch Gottes Hand widerfährt, ist zum Besten für uns gedacht. Was auch immer uns durch Gottes Hand widerfährt, ist zum Besten für uns gedacht. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide war, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt, und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin, ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Wisst ihr, Gott hatte einen Plan. Er wollte Israel vor der Hungersnot, die kommen sollte, bewahren. Gott hatte Gutes im Sinn, und darum bediente er sich der bösen Sünden der Menschen, um sein Ziel zu erreichen, ohne selbst sich schuldig zu machen. Das sehen wir doch hier. Gott ist nicht schuldig an diesem bösen Hass der Brüder von Josef. Aber Gott gebraucht diesen bösen Hass, lenkt ihn so in Bahnen, dass er dafür sorgt, dass Josef nach Ägypten gesandt wird. Er lenkt, er führt die Dinge zu seinen guten Zielen. Josef hatte das von Herzen verstanden. Hört einmal, was er später zu seinen Brüdern sagt, die ihn einst so brutal misshandelt hatten. Dreimal wiederholt er das, damit auch der Letzte es versteht. In 1. Mose, Kapitel 45, da sagt er zu seinen Brüdern, seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Gott hat mich gesandt. Das erste Mal, dass er das sagt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land, und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und keine Ernte gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt. Das zweite Mal, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott ein drittes Mal. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Seht ihr das? Josef hat das verstanden von Herzen. Gott hat es gut gemeint. Gott hat einen Plan. Gott hat ihn gesandt. Menschen meinen es böse, Gott aber meint es gut. Das sagt der Josef in 1. Mose Kapitel 50. Da sagt er zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, also ihr habt Böses gemeint, Gott hat es gut gemeint. Er wendet es nicht nur zum Guten. Alles, was er geplant hat und was dir begegnet, ist die ganze Zeit in seinem Plan schon gut. Überlegt euch das doch mal. Alles, was dem Josef passierte, dieser unfassbar lieblose, brutale Verrat seiner Brüder, die schreckliche Zeit ungerechterweise im Gefängnis, obwohl er unschuldig war und so weiter und so fort, alles passierte und Gott hatte Gutes dabei im Sinn. Ich weiß, das ist keine menschliche Logik, aber ich sage dir, es ist göttliche Wahrheit. Es ist das, was die Heilige Schrift lehrt. Ihr kennt doch alle Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Achtung, diese Wahrheit hier gilt für Menschen, die Gott lieben. Für Christen. Die Verheißung gilt nicht gottlosen Sündern. Gott wird Gottlose richten, strafen, vernichten. Aber Kinder Gottes, für echte Christen gilt diese Wahrheit. Alles, was auch immer dir begegnet, muss zum Guten mitwirken in deinem Leben. Alles. Was ist das Gute, das Gott in deinem Leben bewirken will? Durch all die Sachen, die dir begegnen? Paulus sagt, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Gott hat für dich, lieber Christ, das Allerbeste nur im Sinn. Nämlich seinen Sohn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, dieses große Endziel, muss alles mitwirken in deinem Leben, was dir begegnet. Schönes und Unangenehmes. Menschen mögen es böse mit dir meinen, aber Gott hat es gut mit dir gemeint. Er hat Gutes für dich im Sinn. Alles muss diesem Zweck, diesem Ziele dienen, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Gott hat das Beste für dich nur im Sinn, liebes Kind Gottes. Wir sehen das auch bei Josef. Er wird Jesus ähnlicher gemacht. Nicht nur, dass er für seine Familie zum Retter wird, ähnlich wie Jesus Christus sein Volk rettet. Darin ist er schon Christus ähnlich. Aber auch sein Charakter wird durch all das, was er erlebt, geformt. Wir wissen, wenn wir das erste Buch Mose lesen, Josef war ein ziemlich stolzer, unreifer junger Mann. Doch alles, schaut einmal, wie demütig er ist am Ende, als seine Brüder kommen, die ihn einst verraten hatten. In 1. Mose Kapitel 50 lesen wir das. Da heißt es, da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tage ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und jetzt hat er mal, und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete Josef sie und redete zu ihrem Herzen. Seht ihr das, diese Christusähnlichkeit? Voller herzlichem Erbarmen und Demut ist er ein Diener geworden. Ja, die Prophezeiung ist erfüllt, seine Brüder kommen und fallen vor ihm nieder. Aber ist es nicht vielmehr Josef hier, der zum Diener wird? Der sich nichts mehr darauf einbildet, sondern wie Christus spricht, fürchte dich nicht. Der seinen Feinden vergibt, der das Allerbeste für sie sucht und unverdiente Gnade mit diesen Sündern hat. Seht ihr die Christusähnlichkeit? Und wir könnten den ganzen Tag heute damit verbringen, um all die Parallelen zwischen der Geschichte Josefs und der Geschichte von Christus aufzuzeigen. Aber das reicht schon. Wir sehen hier, was ihm widerfahren ist, diente ihm zum Besten, dass er Christus ähnlich wurde. Und weißt du, in diesem Leben hier magst du es manchmal oder sehr oft schwer erkennen, dass Gott es gut mit dir meint. Manchmal erkennst du das vielleicht überhaupt nicht und fragst dich, ob Gott dich vielleicht verlassen hat oder dich vergessen hat. Aber ich will dir sagen, es kommt der Tag, wo alles Sinn machen wird und wo du erkennen wirst, der Herr war alle Zeit bei dir. Und er macht alles gut und du wirst ihn dafür preisen. Spurgeon erzählte mal, eine Geschichte von einer Frau, von einer Dame, die eine Teppichmanufaktur besuchte. Und diese Frau sah einen Teppich und sagte zum Verkäufer, an diesem Teppich ist keine Schönheit zu erkennen. Und der Teppichverkäufer sagte, oh meine Dame, es ist der schönste Teppich, den Sie jemals gesehen haben. Die Frau antwortete, ich sehe nichts als völlige Unordnung, da hängen Fäden raus und so weiter. Der Teppichverkäufer entgegnet ihr, gute Dame, wissen Sie, warum Sie so denken? Sie schauen auf die falsche Seite des Teppichs. Sie sehen die Rückseite. Versteht ihr das? So oft sehen wir mit unserem menschlichen Auge auf die Rückseite unseres Lebens. Und wir sehen ein großes Durcheinander und wenig macht Sinn. Und wir wundern uns über Gottes Wege und wir sehen keine Schönheit darin. Doch ich sage dir, im Himmel wird Gott dir die richtige Seite des Teppichs zeigen. Und wir werden das perfekte Muster sehen, das Gott liebevoll in unserem Leben gewebt hat zu seiner Ehre. Und es wird der schönste Teppich sein, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und wir werden Gott preisen, wie es heißt im Psalm 139, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Hier in diesem Leben erkennst du das vielleicht nicht so. Aber ich sag dir, es kommt der Tag. Du fragst dich vielleicht, warum hat Gott dieses oder jenes so verordnet? Warum muss dieses oder jenes so geschehen? Die Bibel lehrt, Gott hat einen perfekten Plan. Und die, die Gott lieben, ihnen müssen alle Dinge zum Besten dienen. Du magst dich fragen, warum habe ich diese Krankheit? Warum muss ich mein Kind begraben? Warum ist meine Ehe so schwierig? Warum bin ich so einsam? Warum finde ich keine Arbeit? Warum werde ich so ungerecht behandelt? Warum komme ich immer wieder an die Grenzen meiner Nerven? Liebes Kind Gottes, Gott ist mit dir. Er hatte hier auf der Erde nicht die Abwesenheit von Leid versprochen, aber seine trostreiche Anwesenheit inmitten des Leidens. Und die Aussicht, dass am Ende alles gut sein wird. Besser, als du es dir jemals erträumen könntest. Weißt du, was nie ein Mensch gehört hat, was nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Es wird herrlicher sein, als du dir jemals erträumen kannst. Er wird jede Träne abwischen. Du wirst in die ewige Freude eingehen, wo kein Geschrei, kein Leid, keine Trauer mehr sein wird. Und alles wird vollkommen Sinn machen. Sei dir gewiss, Gott ist mit dir. So wie Gott mit Josef war, obwohl er in der Grube war, obwohl er von Menschen verlassen, ungerechterweise im Gefängnis saß, wo keine Besserung in Aussicht war. Hier auf Erden magst du viele Warum-Fragen haben. Aber eines Tages dreht Gott den Teppich um. Und du erkennst Gottes liebevolle Hand, wie er jeden einzelnen Faden gewebt hat. Und am Ende ist alles zusammen dieses herrliche, kunstreiche Muster ergibt, nämlich das heilige Ebenbild Jesu Christi in deinem Leben. Die Geschichte Josef lehrt uns, Gott ist mit seinen Kindern, auch wenn sie leiden. Gott verfolgt seinen vollkommenen Plan, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Was war der Plan Gottes mit Josef? Nun, auch ihn zum Herrscher Ägypten zu machen und ihn so zu gebrauchen, um seine Familie vor der Hungersnot zu retten. Wie erreicht Gott jetzt dieses Ziel? Nun, Schritt 1, seine Brüder hassen ihn. Ja, ist das hilfreich? Nun, warte ab, gedulde dich, ja, hab Geduld. Schritt 2, seine Brüder werfen ihn in die Grube, verkaufen ihn. Ist das hilfreich? Nun, warte ab, sei geduldig. Und dann arbeitet er sich hoch und man denkt jetzt, das ist doch der richtige Weg, vielleicht steigt er auf. Nein, er wird zu Unrecht angeklagt und ins Gefängnis geworfen. Das ist doch ein Schritt zurück. Das ist doch überhaupt nicht hilfreich. Nun, gedulde dich. Sei nicht so ungeduldig. Schau einmal. Letztendlich fügen sich all die verschiedenen Ereignisse wie eine Kette zusammen und Gott erreicht sein Ziel. Vertraue doch auf das Wort von Jeremia 29, Vers 11. Da spricht der Herr, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat gute Pläne über dein Leben, Kind Gottes. Vielleicht sagt sie zu mir, Peter, sowas kannst du nicht sagen, du weißt doch gar nicht, was ich durchmache oder durchgemacht habe. Nun, ich sage das als jemand, der auch viel durchgemacht hat. Vielleicht mehr, als du dir vorstellen kannst. Aber ich will bekennen, vor der Gemeinde, dass all das, was ich erlebt habe, sei es auch, dass ich verwahrlost aufgewachsen bin, vom Vater und Mutter verlassen bin, der Herr hat's gut gemeint mit mir. Von Anfang bis Ende. Und ich glaube von Herzen, dass all mein Leiden Sinn macht und dass der Herr es alle Zeit sehr gut meinte. Und wenn ich durch all das Christus auch nur ein bisschen ähnlicher geworden bin, dann preise ich den Herrn dafür. Denn das ist das Beste, was mir jemals passieren kann. Sag mir, kannst du wirklich nicht glauben, dass Gott selbst das Leiden, selbst Sünden der Menschen so leiten kann, dass er am Ende etwas Gutes daraus macht? Glaubst du das nicht? Weil, weißt du, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du gar kein Christ sein. Dann darfst du kein Ostern feiern, also keine Auferstehung. Denn ich sage dir, die Kreuzigung Jesus, die schlimmste Sünde, die je verübt wurde, und aus ihr wurde der größte Segen geschaffen, der je empfangen wurde. Gott hat die größte Sünde gebraucht, um den größten Segen hervorzubringen. Gott hat das größte Leiden gebraucht, um den größten Segen zu erwirken. Siehst du die Weisheit Gottes darin? Gott kann das. Die Kreuzigung Jesu, die schlimmste Sünde, die je begangen wurde, war von Gott vorherbestimmt. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4 haben wir das schon gelesen. Schwarz auf weiß steht es da. Gott hat all das vorherbestimmt. Er lenkte all das Böse so in Bahnen, dass der Sohn Gottes verraten und getötet wird. Aber all das war von Gott geplant. Und niemand hat so gelitten wie Jesus Christus. Kein Mensch je auf Erden, denn keiner hat den gerechten Zorn Gottes so getragen wie er. Und keiner hat so zu Unrecht gelitten wie Jesus Christus, denn niemand war je so gerecht wie er. Niemand war so unschuldig. Die Menschen haben es böse gemeint, Gott aber hat es gut gemeint. Das ist die schlimmste Sünde, die je verübt wurde, und Gott hat den größten Segen, der je empfangen wurde, daraus geschaffen. Glaubst du das nicht? Dass Gott das auch in deinem Leben tun kann? Dass er aus den Dingen, wo du sagst, das ist das größte Leiden, oder hier bin ich den dunkelsten, den finstersten Weg gegangen in meinem Leben, meinst du nicht, dass Gott daraus großen Segen schenken kann? Dass all die Dinge, die dir widerfahren, wo Satan und Menschen es böse mit dir meinen, dass Gott ihre Pläne zunichte machen kann, weil er dich segnen will, auch wenn du eine gewisse Zeit lang leiden musst, wie Josef, wie Stephanus, ja wie der Herr Jesus Christus selbst, dass der Tag kommen wird, wo Gott all das zum herrlichen, seinem herrlichen Ziel führen wird. Vertraue doch darauf, Kind Gottes, auch wenn du es jetzt nicht siehst. Es kommt der Tag, wo Gott den Teppich umdreht. Alles, was dir begegnet, muss durch den Filter seiner unendlichen Liebe. Manchmal erkennst du das vielleicht auch schon in diesem Leben hier, dass du zurückblickst und denkst, ich dachte, Gott hat mich vergessen. Ich dachte, es ist alles schlecht, doch ich sehe, Gott hat es gut gemeint mit mir. Der Puritaner John Flavel sagte einmal, die Vorsehung Gottes ist wie die hebräische Sprache. Du musst sie rückwärts lesen, um sie zu verstehen. Manchmal gewährt uns Gott das, dass wir zurückblicken und schon sehen, dass alles einen Sinn macht. Manchmal. Aber manchmal auch nicht. Josef hat das hier im Leben schon erfahren, dass all das sein ganzes Leiden Sinn macht. Aber meistens ist es so, dass Gott dir erst im Himmel das vollkommene Bild zeigt, seinen vollkommenen Plan. Aber du kannst dir sicher sein, der Herr hat alles in seiner Hand. Und nichts kann dich scheiden von der Liebe Jesu Christi, was auch immer dir begegnet. Darum, liebes Kind Gottes, vertraue dem Herrn. Auch wenn du es jetzt nicht verstehst. Auch wenn es jetzt wehtut. Auch wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Auch wenn du dir gar nicht vorstellen kannst, dass Gott aus dieser Sache irgendetwas Gutes hervorbringen könnte. Kind Gottes, tu das, was du vielleicht schon oft gesungen hast in dem Lied, so nimm denn meine Hände. Wenn ich auch gleich nichts fühle von seiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die dunkle Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Sing mit Paul Gerhardt, der gesagt hat, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Hebräer 13. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Lass mich schließen mit noch einmal Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Möge der Herr dieses trostreiche Wort tief in unser aller Herzen schreiben, dass wenn wir auch wandern im finsteren Tal, dass wir kein Unheil fürchten, denn wir wissen, er ist bei uns. Amen. Amen.